ein Gerichtsurteil. Das sorgte vergangene Woche in zumindest meinem Freundeskreis für Aufregung. Ein Apotheker aus Neukölln verweigerte aus Gewissensgründen die Abgabe der Pille danach und das zuständige Berufsobergericht entschied, dass die Pille danach ein apothekenpflichtiges Arzneimittel sei, dessen Abgabe er nicht aus Gewissensgründen verweigern dürfe. Daher dachte ich mir, reden wir doch mal über die Pille danach in dieser Woche und welche Wissenslücken es dazu in der Bevölkerung eigentlich gibt. Außerdem hat es mir das Thema angetan, ob es ein Verhütungsgel für den Mann bald geben wird, wie das mit der Friedenspflicht zum E-Rezept läuft und was man zur RSV-Impfung für Säuglinge wissen muss. Herzlich willkommen beim PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und ich begrüße euch in unserer neuen und frischen Woche. Und unser erstes Thema ist die Pille danach. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die damals aus der Verschreibungspflicht entlassen wurde und in den Apotheken ganz viel Unsicherheit herrschte. Da wurden dann so Fragebögen mit den KundInnen durchgegangen, die teilweise unterschrieben und abgeheftet wurden. Mittlerweile würde ich sagen, läuft die Beratung zur Pille danach in den Apotheken tipptopp. Ich glaube, wir alle fühlen uns mittlerweile viel, viel sicherer in der Beratung. Und in meiner Wahrnehmung sind auch viele KundInnen echt gut informiert, was das angeht. Okay, ich gebe die zwar relativ häufig ab, aber so richtig repräsentativ ist meine Wahrnehmung natürlich nicht. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov hat sich mal damit beschäftigt, wie gut sich die Bevölkerung wirklich mit Notfallkontrazeptiva auskennt. In Auftrag gegeben wurde die Umfrage von der Firma Perrigo, das ist der Hersteller von Ella One. Für die Datenerhebung wurden 2036 Personen ab 18 Jahren befragt. Die Umfrage ergab zunächst einmal, dass sexuelle Aufklärung in Deutschland in verschiedenen Umfeldern stattfindet, also in der Schule, durch Eigeninitiative, durch die Familie oder Freunde. 41% der Befragten gaben an, dass sie sich sehr schlecht bis eher schlecht über die Verhinderung einer ungewollten Schwangerschaft aufgeklärt fühlen. Mehr als ein Drittel, nämlich 34%, konnte keine Antwort darauf geben, welche Methoden zur Verhinderung einer ungeplanten Schwangerschaft nach einer Verhütungspanne oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr zur Verfügung stehen. Nur etwa ein Viertel der befragten Personen hatte überhaupt schon mal was von der Pille danach gehört. Nur ein Viertel. 19% sind der Notfallkontrazeption negativ gegenüber eingestellt, was basierend auf den Umfrageergebnissen wohl vor allem auf Fehlinformationen zurückgeführt werden kann. Denn fast die Hälfte der Teilnehmenden, nämlich 49%, denkt, dass der Wirkmechanismus der Pille danach auf der Abstoßung der befruchteten Eizelle beruht. Gerade einmal 10% wussten, dass die Pille danach den Eisprung verschiebt und damit eine Schwangerschaft verhindert. 39% äußerten Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen oder gesundheitsschädlicher Einwirkungen auf ihren Körper. Mir sagen diese Zahlen jetzt, dass in der Apotheke immer noch sehr gut zur Pille danach beraten werden muss und dass man über Nebenwirkungen wie Übelkeit oder die mögliche Veränderung beim Zyklus unbedingt aufklären sollte. Nur so ist es nämlich gewährleistet, dass betroffene KundInnen sicher und sinnvoll mit diesem Verhütungsmittel umgehen. Ich weiß, ist eine ziemlich große Aufgabe für uns, aber ich habe großes Vertrauen in uns, dass wir dem gewachsen sind. Ich möchte gern noch beim Thema Verhütung bleiben, denn nicht nur Frauen können sich daran beteiligen, sondern auch Männer. Der Standard ist da natürlich das Kondom mit all seinen Schwächen oder eine Vasektomie, also das Durchtrennen beider Samenleiter. Aber es gibt auch seit Jahren Bestrebungen hier, mehr Alternativen zu schaffen. Die Pille für den Mann wird da immer häufiger gefordert, lässt aber auf sich warten. Aber vielleicht gibt es ja doch bald eine hormonelle Verhütungsmethode für Männer. Ein Gel zum Auftragen auf die Haut konnte in einer in den USA durchgeführten Phase 2b-Studie vielversprechende Ergebnisse erzielen. Das aktuell getestete Verhütungsgel enthält die beiden Hormone Testosteron und Segesteronacetat und soll einmal täglich im Bereich der Schultern aufgetragen werden. Mithilfe des Gels wird der Hormonspiegel im Blut konstant gehalten, dadurch soll eine reversible Sterilität erreicht werden, ohne die Sexualfunktion zu beeinträchtigen. Testosteron gehört zu den Androgenen und ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon. Es ist unter anderem an der Ausbildung der männlichen Geschlechtsmerkmale, der Bildung der Muskelmasse und der Produktion von Spermien beteiligt. Wird es allerdings von außen zugeführt, dann wirkt es hemmend auf die Bildung von Spermien. Beim Sigesteron-Acetat, das auch unter dem Namen Nestoron bekannt ist, handelt es sich dagegen um ein synthetisches Gestagen mit deutlich stärkerer Wirkung als das natürlich vorkommende Progesteron. Der Wirkstoff kommt bereits in hormonellen Verhütungsmitteln für Frauen zum Einsatz. Bei Männern unterstützt Sigesteron-Acetat die hemmende Wirkung von Testosteron auf die Spermatogenese und sorgt für eine deutlich reduzierte Anzahl gebildeter Spermien. An der durchgeführten Phase 2b-Studie nahmen 222 Männer teil. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Wirkstoffkombination aus Testosteron und Sigesteron-Acetat bereits nach einer Anwendung von 4 Wochen die männliche Fruchtbarkeit wirksam unterdrücken kann. Schon in der 5. Woche der Anwendung war die Anzahl an Spermien bei 20% der Männer deutlich reduziert. In der 8. Woche war bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer und nach 15 Wochen bei 86%. Dabei wurde jeweils die Anzahl der Spermien in einer Samenprobe gemessen. Ab einem Wert von kleiner gleich 1 Million Spermien pro Milliliter kann von einer sicheren Verhütung ausgegangen werden. Passiert dann scheinbar nichts mehr. Normalerweise sind in einem Milliliter Samenflüssigkeit zwischen 15 und 200 Millionen Spermien enthalten. Laut den WissenschaftlerInnen ist damit das Verhütungsgel deutlich schneller wirksam als vergleichbare Präparate zur Injektion. Bei diesen würde es um einige Wochen länger dauern, bis die Spermienanzahl unter den kritischen Wert gesunken ist. Und eine schnelle Wirkung ist natürlich wichtig, denn niemand möchte 3 Monate warten, bis er ein sicheres Verhütungsmittel hat. Die Studie läuft noch, die Ergebnisse stimmen aber positiv. Für eine endgültige Zulassung des Verhütungsgels sind noch Ergebnisse aus einer Phase 3-Studie nötig. Die umfasst dann deutlich mehr Teilnehmende als in der bisher durchgeführten Untersuchung. Dafür fehlen aber noch die finanziellen Mittel, denn das neue Gel wird bisher nicht von einer Pharmafirma getestet, sondern von der staatlichen Gesundheitsbehörde National Institutes of Health im Rahmen eines Entwicklungsprogramms für Kontrazeptiva. Und da wir schon mal vom lieben Geld reden, schließt sich hier doch wunderbar das Thema Friedenspflicht fürs E-Rezept an. Darüber habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen was erzählt, ein paar Punkte möchte ich diese Woche aber nochmal klarer definieren. Punkt 1. Die Friedenspflicht gilt laut DAV rückwirkend seit 1. Januar 2024 und zunächst bis zum 31. Dezember 2024. Es gibt aber kein pauschales Retax-Verbot. In der Vereinbarung würden einzelne technische Fallkonstellationen, die mit der Umstellung des Muster 16 auf E-Rezepte verbunden sind, aufgeführt und die sich daraus ergebenden Konsequenzen benannt, heißt es. Wenn ihr mal ganz viel Zeit habt, dann könntet ihr dafür die Präambel einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB 5 für elektronische Verordnungen lesen. Da werden diese Fälle ganz genau definiert. Wer jetzt nicht so viel Zeit hat, für den fasse ich es mal kurz zusammen. Durch die Praxis Verwaltungssysteme der verschreibenden Personen bei der E-Rezepterstellung entstehen Fehler, die durch den Fachdienst der Gematik nicht erkannt werden. Andere Fehler entstehen im Fachdienst der Gematik selbst. Zu diesen Fällen, in denen die Apotheke keine Retraktion fürchten muss, zählen die folgenden. Erstens die Berufsbezeichnung. Weil die Facharztgruppe in der Regel aus der lebenslangen Arztnummer ableitbar ist, reicht es aus, wenn darin nur Arzt bzw. Ärztin, was anderes oder auch gar nichts steht. Zweitens, Angaben zu der Darreichungsform, der Wirkstärke, der Packungsgröße oder der Menge. Diese Angaben sind durch die Pharmazentralnummer eindeutig festgelegt, deswegen stellt es kein Problem dar, wenn sie fehlen. Und drittens, die Telefonnummer. Fehlt sie, reicht es aus, wenn die verschreibende Person der Apotheke bekannt ist. Die Apotheke muss auch nicht prüfen, ob die Telefonnummer richtig ist oder eine fehlerhafte ergänzen oder korrigieren. Und dann gibt es auch noch eine Definition, für welche Angaben die Apotheke keine Prüfpflicht hat. Dazu gehören die Praxis- bzw. Klinikanschrift, die Arztnummer bzw. Pseudoarztnummer, die BSNR, also Standortnummer. Bei Zahnärzten muss statt der BSNR-Standortnummer die Abrechnungsnummer eingetragen sein und der Versichertenstatus. Also dafür keine Prüfpflicht für euch. Und sollte man das alles auch bis Jahresende nicht geklärt haben und für einwandfreien Betrieb gesorgt haben, dann halten sich die Beteiligten die Option offen, die Friedenspflicht zu verlängern. Sollten außerdem weitere technische Umsetzungsprobleme bekannt werden, dann wird kurzfristig verständigt, ob diese Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch haben könnten. Ich würde sagen, das klingt doch ganz gut, oder? Übrigens hat mich vergangene Woche neben der Pille danach noch ein anderes Thema verfolgt im Internet, die RSV-Impfung für Säuglinge. RSV ist gar nichts Neues. Aber wir haben leider sehr lange unterschätzt, wie stark respiratorische Syncytialviren in der Allgemeinbevölkerung zirkulieren. In diesem Jahr wurden bis Mitte April Infektionen mit diesem Virus an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Insbesondere für Neugeborene kann so eine Infektion wirklich gefährlich werden. Das RKI schätzt, dass sich im ersten Lebensjahr 50 bis 70% der Säuglinge mit RSV infizieren und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres nahezu jedes Kind eine RSV-Infektion durchgemacht hat. Aus diesem Grund empfiehlt die Ständige Impfkommission am RKI ab sofort die Immunisierung mit Nirsevimab für alle neugeborenen Säuglinge, unabhängig von möglichen Risikofaktoren. Nirsevimab ist ein Antikörper und bereits seit 2022 in Europa zugelassen. Unter dem Handelsnamen Beyfortus ist er als einmalige Injektion indiziert, und zwar zur Vorbeugung von RSV-Infektionen bei Neugeborenen und Säuglingen während der ersten RSV-Saison. Anders als der RSV-Antikörper Palivizumab im Fertigarzneimittel Synagis, der schon länger im Handel ist, ist Nirsevimab nicht nur für Kinder mit erhöhtem Risiko für eine schwere RSV-Infektion zugelassen. Und Palivizumab muss zudem anders als das Nirsevimab einmal im Monat während der RSV-Saison verabreicht werden. In den USA empfehlen die Centers for Disease Control and Prevention, das ist die CDC, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die empfehlen seit Herbst 2023 Nirsevimab für alle Säuglinge unter 8 Monaten. Zudem können auch jüngere Kleinkinder, also 8 bis 19 Monate, mit einem erhöhten Risiko für schwere RSV-Erkrankungen damit immunisiert werden. Laut der neuen STIKO-Empfehlung bei uns soll Nirsevimab in der ersten RSV-Saison gespritzt werden, die auf die Geburt folgt. So eine Saison geht üblicherweise von Oktober bis März. Säuglinge, die also zwischen April und September geboren werden, sollen das Mittel laut STIKO zwischen September und November erhalten. Für Neugeborene, die während einer RSV-Saison auf die Welt kommen, empfiehlt die STIKO die Gabe möglichst rasch nach der Geburt, noch vor Entlassung aus der Geburtseinrichtung. In der EU sind seit vergangenem Jahr 2 Impfstoffe gegen RSV verfügbar, einer für Schwangere und Menschen ab 60 und einer nur für Menschen ab 60. Deren Einsatz empfiehlt die STIKO bislang nicht, denn die Expertinnen begründen es zum Teil mit bisher unzureichenden Studiendaten. So, das war unser gemeinsamer Wochenstart. Wir sind wach und gut informiert, hoffe ich. Die neue Woche kann kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch nette KundInnen und nette KollegInnen in der Apotheke und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, gehabt euch wohl.